bitte um Ihren Vortrag.
Ja, ich danke für die schöne Einbegleitung. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auch zu diesem Vortrag begrüßen. Als Professor Gottschlich für den Vortrag den Titel Wege und Irrwege der Tierschutzethik vorgeschlagen hat, da ist mir als erstes gleich eine Erzählung von Ingeborg Bachmann eingefallen, nämlich ihre Geschichte Drei Wege zum See. Auch dort geht es ja darum, ein Ziel zu erreichen, also bei der Protagonistin dieser Erzählung ist das natürlich Ingeborg Bachmann, da gehört der Wörthersee dazu. Drei Fußwege gab es in der Jugend dieser Elisabeth Matrei, um von ihrem Zuhause aus zum Wörthersee zu gelangen. Inzwischen sind diese Wege verbaut oder durch Baustellen blockiert. Also diese drei Wege stellen sich zuletzt als Irrwege heraus, die im Nirgendwo in einem unwegsamen Gelände enden. Und so wie in dieser Erzählung diese drei Wege eine Parabel auf das Leben darstellen, das zu einem Ziel führen soll, also zu einem guten, gelungenen Leben, in dem es eben unter Umständen auch viele Umwege und zuweilen wohl auch Abwege gibt, genauso ist es in der Tierschutzethik. Auch in ihr gibt es viele Wege und es werden in ihrer, im Unterschied etwa zu Ingeborg Bachmann, sogar immer mehr, aber es stellt sich die Frage, ob man auf ihnen tatsächlich ans Ziel gelangt. Unser Ziel im Hinblick auf die Tierschutzethik lautet ja, wie kann eine Argumentation, ein argumentativer Weg gelingen, um einen ethisch verantwortlichen Umgang mit dem Tier zu finden. Und im Sinne dieser ethischen Aufgabe wollen wir uns nun einigen theoretischen Entwürfen zuwenden, die natürlich allesamt den Anspruch erheben, den Tierschutz begründen zu können. Wir wollen diese Wege gedanklich mitbeschreiten und sehen, wohin sie uns führen. Ob das angestrebte Ziel tatsächlich erreicht wird oder ob nicht Hindernisse, das heißt also argumentative Einwände, Widersprüche oder gar Aporien auftauchen, die den Weg zum Ziel versperren und uns dann eben in die Irre führen. Die theoretischen Würfe sind ja für den praktischen Umgang mit dem Tier entscheidend. Und wir werden sehen, je nach der Theorie werden sich dann auch unterschiedliche Gebote und Verbote für die Umgangsweise mit dem Tier ergeben. Falsche Theorien sind hier keine bloße harmlose Angelegenheit. Also das sind keine bloß logischen Gedankenfehler, sondern weil uns ja unsere Theorien motivieren, werden wir sie dann handelnd umsetzen und dann eben auch das Tier nicht artgerecht behandeln. Wir wollen uns also jetzt zunächst einmal diese theoretischen Grundlagen ansehen und dann die praktischen Konsequenzen daraus ziehen. Aus der Fülle von Theorien, die es gegenwärtig gibt, also das ist ja gegenwärtig ein hochdiskutiertes Thema, habe ich eine Auswahl treffen müssen, notgedrungenerweise, und ich habe sie nach einem bestimmten Kriterium getroffen, und zwar nach solchen Ansätzen, die im Rahmen der Ethik ein bestimmtes Grundprinzip vertreten. Es handelt sich hier also um eine Art repräsentativer Auswahl. Ich möchte als erstes und als eine der älteren Positionen auf Albert Schweitzer zu sprechen kommen. Seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben wollen wir uns als erstes ansehen. Dann natürlich darf einer nicht fehlen und das ist der Peter Singer. Er ist ein Vertreter des Utilitarismus, also dessen, was wir Erfolgsethik nennen. Er selber sieht sich ja als direkten Nachfahren von Jeremy Bentham. Die dritte Position, der wir uns zuwenden werden, ist jene von Ursula Wolf. Ihre Theorie kann man oder ihre Position kann man als Mitleidsethik charakterisieren und in etwa in einem Punkt zumindest auf Schopenhauer zurückführen. Und schließlich wollen wir uns noch die Position von Karl Cohen ansehen. Er steht in der Nachfolge von Immanuel Kant. Also hier geht es dann um die Gesinnungsethik. Wir haben also Erfolgsethik, Mitleidsethik und Gesinnungsethik so als Richtung, die wir hier zugrunde liegen haben. Bevor wir uns nun den einzelnen Autoren gedanklich zuwenden, möchte ich noch darauf hinweisen, dass für eine allgemein verbindliche Begründung des Tierschutzes zwei Bedingungen entscheidend sind und erfüllt werden müssen. Erstens einmal, die Forderung, die aufgestellt wird, muss handelnd umgesetzt werden können. Also weil es ja sonst sinnlos ist, einen Imperativ zu formulieren, den man nicht ausführen kann. Das scheint ohnehin eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber wir werden sehen, auch solche Positionen werden vertreten. Und zweitens muss es sich um ein solches Prinzip handeln, das für alle gilt. Also es muss allgemein verbindlich sein, nicht bloß gültig für ausgewählte Gruppen oder dass es nur unter gewissen Umständen gilt, hier oder jetzt und in anderen Umständen, zu anderen Umständen nicht, denn dann wäre ja das Prinzip als Prinzip unterwandert. Der Tierschutz muss also für alle vernunftbegabten Menschen gültig sein, das heißt also die Vorschriften, die Gebote und die Verbote müssen universalisierbar sein. Wir können hier ja keinerlei Relativismen zugeben, denn wenn wir schon in der Begründung hier Einwände geltend machen können oder wenn uns die Argumentation in Widersprüche verwickelt, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, sich zum Tierschutz verpflichtet zu wissen. Soweit also mal ein paar kurze Vorüberlegungen. Nun wollen wir uns den einzelnen Positionen zuwenden und wir kommen als Ersten auf Albert Schweitzer zu sprechen. Sein Werk ist unter dem Titel Kulturphilosophie 1923 erschienen, also vor knapp 100 Jahren. Schweitzers Position der Ehrfurcht vor dem Leben wird auch als biozentrische Position bezeichnet. Was ist das Hauptanliegen einer biozentrischen Position? Eine biozentrische Position stellt die Erhaltung des Lebendigen bzw. des Lebens ins Zentrum von Sollensforderungen. Was fordert die biozentrische Position? Sie fordert die Natur bzw. die Tiere um ihrer selbst willen zu schützen. Also die Elefanten sind um der Elefanten willen zu schützen, die Schmetterlinge sind um der Schmetterlinge zu schützen, die Bienen um der Bienen, also sie können hier jede Tierart einsetzen. Sie sind zu schützen nicht, weil der Mensch Interesse an ihrer Erhaltung hat oder weil sie für den Menschen nützlich sind oder weil er sie sonst in irgendeiner Hinsicht brauchen kann. Ein solches Motiv wird ja immer als anthropozentrisch kritisiert, sondern das Lebendige soll ein Selbstzweck sein. Es geht also um das Lebendige selbst, nicht um uns. Schweitzer geht nun von der für ihn unmittelbaren Tatsache des Bewusstseins aus und die lautet: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und von hierher ergibt sich für ihn das Grundprinzip des Sittlichen. Und das heißt, gut ist es, Leben erhalten und Leben fördern, böse ist, Leben zu vernichten und Leben zu hemmen. Schweitzer war ja Arzt und von hierher liegt wohl dieses Motiv für ihn besonders nahe. Er will also jedem Lebendigen die gleiche Ehrfurcht entgegenbringen wie dem eigenen Leben. Für Schweitzer selbst ist es völlig unerheblich, ob dieses Leben wertvoll ist, und es ist für ihn auch völlig irrelevant, ob dieses Leben empfindungsfähig ist oder nicht. Also das Empfindungsfähige wird ja dann im Utilitarismus eine Rolle spielen. Also das Leben als solches ist ihm heilig. Und wie radikal er das gedacht hat, das sehen wir zum Beispiel an solch dezidierten Forderungen, dass wir etwa kein Blatt vom Baum abreißen dürfen, dass wir keine Blume pflücken dürfen und dass wir auch Acht geben müssen, kein Insekt zu zertreten. Also ganz bis in diese Einzelheiten hinein ist das von ihm gedacht. Und in dieser Radikalität wird ihm seine Ethik zu einer, wie er sagt, ins Grenzenlose erweiterten Verantwortung gegen alles, was lebt. Nun ist ja unschwer zu erkennen, dass das Ideal einer grenzenlosen Verantwortung von einem endlichen Wesen, wie es der Mensch ist, nicht verwirklicht werden kann. Wir sehen also, eine unserer Forderungen an die Ethik wird hier schon nicht erfüllt, nämlich, dass die Gebote auch eingehalten werden können. Schweizers Ethik will aber an einem Absolutheitsanspruch festhalten und gerät gerade dadurch in die Paradoxie, dass das von dieser Ethik angestrebte Gute erst gar nicht erreicht wird. Bei Schweizer genügt es ja nicht, zu tun, was man kann, das heißt also nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, sondern der Mensch ist verpflichtet, zu tun, was er nicht kann. Oder wenn wir es anders ausdrücken, er kann nicht, was er soll. Nämlich jedes Lebendige jederzeit und unter allen Umständen zu schützen. Das Sollen muss das Können implizieren, das ist hier aber nicht der Fall. Wenn wir jetzt Schweizers Position ins Allgemeine wenden, dann zeigt sich, die Natur, die Tiere können nicht als Selbstzweck betrachtet werden. Der Mensch könnte ja diese biozentrische Forderung nur dann erfüllen, wenn er selbst kein Naturwesen wäre. In der Natur wird ja zur Erhaltung von Leben, Leben zugleich auch geopfert. Also diese Harmonie ökologischer Regelkreise besteht ja gerade nicht in einer friedlichen Koexistenz der Naturwesen, sondern darin, dass eben die Arten bzw. die einzelnen Individuen füreinander existierende Nahrungsmittel sind. Im Tierreich herrscht eben, und das ist eben anders als in der Tierfabel, das Gesetz Fressen und Gefressen werden. Also ein Tier lebt vom anderen und auch der Mensch ist ja darauf angewiesen, Leben zu vernichten, um sein eigenes Leben zu erhalten. Also zumindest ein Teil der Natur ist für den Menschen notwendig, ein bloßes Mittel seiner Selbsterhaltung. Natur, sehen wir, kann vom Menschen nicht prinzipiell außer Gebrauch gestellt werden und als Selbstzweck anerkannt werden. Darüber hinaus ist ja zu bedenken, stehen die Tiere auch immer in Konkurrenz zum Menschen, etwa wenn sie seine Ernten vernichten, seine Vorräte plündern oder sonst seinen Interessen in die Quere kommen, dann werden sie eben auch als Ungeziefer oder Schädlinge bekämpft. Wenn Sie hier etwa an die Motten denken oder an Borkenkäfer, an Raupen, Schnecken, Holzwürmer, was auch immer uns hier in unserem Leben stört. Also wenn diese Tiere, wenn hier jedes einzelne Tier Selbstzweck ist, dann bedeutet das, wir dürfen gegen diese Tiere eigentlich nichts unternehmen, sondern wir müssen ihr Leben erhalten. Gegen die Position von Schweizer spricht aber auch noch etwas dagegen, nämlich, dass der Mensch ja omnivor angelegt ist. Das heißt also, er ist von seiner Verdauung her ein Allesfresser, so wie die Schweine. Ja, und auch wenn er sich im Hinblick auf den Tierschutz dazu diszipliniert, als Veganer zu leben oder gar als Vegetarier, dann dürfen wir ja nicht vergessen, auch die Pflanzen sind Lebewesen und schon wenn wir einen Schluck Wasser trinken, vernichten wir auch eine Menge lebender Organismen. Wir sehen also, es ist für den Menschen unumgänglich, in der Natur und von der Natur zu leben, sofern er eben selbst leben will. Das bedeutet für sein Handeln, wenn wir jetzt schon ein bisschen an die Konsequenzen unseren Blick lenken, er kann die Natur nur bedingt und nur in ausgewählten Teilen schützen. Also etwa im Rahmen der Festlegung von Naturschutzgebieten, also Nationalparks oder Auwäldern und so weiter, in die dann der Mensch eben handelnd nicht eingreift, oder etwa im Rahmen von Artenschutzprogrammen, wo eben dann verboten ist, dass man bestimmte Tierspezies jagt oder dass man eben definierte Pflanzenarten nicht nutzen darf. Dann. Im Anspruch nun, die Natur um ihrer selbst willen zu schützen, zeigt sich zwar die herausragende Stellung des Menschen ja in besonderer Weise, nämlich in dem Motiv, dass er etwas anerkennen will, das nicht unmittelbar seiner Lebenserhaltung dienen soll, dass er etwas gelten lassen will, ohne gleich hier jeweils einen Nutzen zu intendieren. Und das verdient ja durchaus Respekt. Fassen wir also mal kurz zusammen: das bisherige Schweizers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben vertritt theoretisch den Anspruch eines absoluten Lebensschutzes, den man aber praktisch nicht umsetzen kann. Nicht einmal Schweizer selbst kann seinem Ideal entsprechen. Und weil Schweizer konsequent an seinem Ansatz festgehalten hat, hat ihn seine Position ja auch in unlösbaren Aporien hineingedrängt. Im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit zum Beispiel stand Schweizer ja auch immer wieder vor dem Konflikt, tierisches Leben opfern zu müssen, um eben menschliches Leben zu erhalten. Also wenn wir hier etwa an seinen Operationssaal in den Tropen denken, so muss er hier Krankheitserreger bekämpfen, um eben menschliches Leben vor dem Tod zu bewahren. Sobald man aber Leben als obersten Wert annimmt, wird ja das Dasein, wird ja die Existenzberechtigung des einen Lebewesens nicht mehr gegen die Existenzberechtigung eines anderen Lebewesens abwägbar. Also vom Begriff der Lebendigkeit her ergibt sich kein Entscheidungskriterium jetzt für das eine Lebewesen und gegen das andere. Schweizer hat das ja durchaus gesehen. Er hat sich auch selbst als einen Massenmörder von Bakterien bezeichnet. Aber der Konflikt, der bleibt eben unlösbar und der führt eben seine Position zuletzt ad absurdum. Was ergibt sich jetzt als Resümee für den Tierschutz, für den Schutz des Lebendigen? Auch wenn wir Schweizers Position als einen Weg sehen, der in der Ausweglosigkeit strandet und uns das konsequente Festhalten am Prinzip in diese Inkonsequenz führt, so hat seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben doch ein gesteigertes Bewusstsein der Beziehung des Menschen zum Tier gefördert. Schweizer selbst lehnt trotz seiner Position, also das ist doch erstaunlich, weder den wissenschaftlichen Tierversuch ab, noch leugnet er die Notwendigkeit einer Nutzung des Tieres als Lebensgrundlage für den Menschen. Also eine erstaunliche Haltung, wie gesagt, ein merkwürdiges Resümee, aber es bleibt uns nichts übrig, sozusagen, wenn wir seine Gedanken mitvollziehen. Es bleibt hier bei einer großen Inkonsequenz stehen. So, wollen wir uns also nun von Schweizer zunächst einmal verabschieden und uns dem Nächsten zuwenden, nämlich, wie gesagt, dem Peter Singer. Von ihm geht ja im Grunde genommen die moderne Tierschutzdiskussion aus, wobei er sich selbst, wie ich vorhin schon erwähnt habe, als einen direkten Nachfahren von Jeremy Bentham sieht. Jeremy Bentham, das war ein englischer Philosoph und Jurist, der im 18. Jahrhundert initiiert hat, dass das überhaupt weltweit erste Tierschutzgesetz erlassen worden ist. Das war 1822 in Großbritannien und hat sich formuliert als Gesetz zur Verhütung von Tierquälerei, war aber in diesem Anfangsstadium nur auf Pferde und Großvieh bezogen. Also 1835 ist es dann auf alle Haustiere ausgedehnt worden. Singer stellt sich also in Anknüpfung an Jeremy Bentham grundsätzlich in die Tradition des angelsächsischen Utilitarismus. Seine Position, also Singers Position, ist dann unter dem Begriff des Präferenzutilitarismus bekannt geworden. Im Präferenzutilitarismus geht es darum, dass in einer moralisch relevanten Entscheidung meine Interessen nicht höher bewertet werden dürfen als die der anderen, aber vor allem soll eine gleiche Interessenserwägung über die menschliche Gattung hinaus vorgenommen werden. Also sein Hauptanliegen besteht ja darin, einen sogenannten Speziesismus zu vermeiden. Das heißt also eine ungerechtfertigte Bevorzugung der Interessen der Spezies Mensch zum Nachteil anderer Spezies. Er ist der Ansicht, wir müssen in ethischen Fragen die Speziesgrenzen aufheben, damit wir die moralische Ungleichbehandlung von Mensch und Tier ausräumen können. Also bei ihm heißt es deshalb, also ein ganz wichtiger Satz von ihm, ein Aufsatz heißt sogar so, alle Tiere sind gleich. Gleich jetzt im Sinne des moralischen Anspruchs auf Berücksichtigung ihrer Interessen. Wir sehen also, der Begriff der Gleichheit steht jetzt bei ihm im Zentrum seiner Überlegungen. Bei Schweitzer, haben wir gesehen, war das der Begriff der Lebendigkeit, bei Singer ist das der Begriff der Gleichheit. Zur Vermeidung der Diskriminierungen, die auf der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies beruhen, sollen nun vom Prinzip der Gleichheit her auch die anderen Spezies berücksichtigt werden, die wir, wie er sagt, gewöhnlich aber irreführend Tiere nennen. Also er stoßt sich ja auch an den Begriff, dass das Tiere sind. Mit dem Blick auf diese Gleichheit in der Interessenserwägung wird jetzt von Singer ein Imperativ formuliert. Das ist ein wichtiger Satz, den lese ich jetzt einmal vor. Er sagt, wir müssen unsere Einstellungen aus der Perspektive jener betrachten, die am stärksten durch unsere Handlungsweisen benachteiligt werden. Weil das wichtig ist und weil hier viel in dem Satz steckt, wiederhole ich den Satz und betone ihn jetzt einmal etwas anders. Wir müssen unsere Einstellungen aus der Perspektive jener betrachten, die am stärksten durch unsere Handlungsweisen benachteiligt werden. Wen spricht er jetzt mit wir an? Nur uns Menschen. Nicht alle Tiere, sondern nur eine der vielen Spezies und eben nicht alle, obwohl ja alle gleich sein sollen. Man sieht also, die Forderung nach einer solchen Gleichheit macht gleich wieder Ungleichheit sichtbar. An dem Begriff der Gleichheit hält sich nicht einmal Singer selbst, von dem er aber in Anspruch genommen wird. Warum? Weil diese Forderung eben nur an Individuen einer ganz bestimmten Spezies gerichtet werden kann, nämlich an die Mitglieder der Spezies Homo sapiens. Nur sie können sich dieses Prinzip setzen und ihr Handeln danach ausrichten. Also mit diesem Imperativ wird schon eine erste Inkonsequenz seiner Position deutlich. Die anderen Spezies sollen als gleich betrachtet werden und in moralischer Hinsicht auch gleich behandelt werden. Es kommt aber sofort zu einer ungleichen Verteilung von Pflichten und Rechten. Tiere unterstehen hier nicht den gleichen Anforderungen wie der Mensch bzw. die menschliche Person. Das heißt also, der Anspruch, die eine Diskriminierung auszuräumen, führt uns sogleich in eine andere. Die Menschen sind nun gegenüber den Tieren als Ungleiche bestimmt und diskriminiert, wenn man so will. Sie haben nun Pflichten, die die Tiere nicht haben. Die Tiere müssen ihre Einstellungen nicht ändern, weil sie das ja auch gar nicht können. Das ist einmal der eine Punkt, der hier auffällig ist. Der Begriff der Gleichheit wird aber nicht nur in diesem Prinzipiencharakter aufgeweicht, sondern auch noch in einer anderen Hinsicht, nämlich im Hinblick auf graduelle Abstufungen. Es geht ihm ja zuletzt um eine Angleichung von Mensch und Tier. Daher kommt es zunächst einmal zu einer Abstufung im Menschsein, also im Begriff des Menschen. Gleichheit bedeutet zum Beispiel in inhaltlicher, in praktischer Hinsicht Vertragsfähigkeit. Das führt er als Beispiel an, also zum Beispiel ein Versprechen zu halten. Dieser Anspruch verwandelt sich aber bei Singer sofort in einen Gerechtigkeitssinn, zu einem Gespür für Fragen der Gerechtigkeit. Also die praktische Vernunft, die die Quelle für moralische Urteile darstellt, also Urteile über Gut und Böse, über Gerecht und Ungerecht, das wird jetzt bei Singer als empirische Fähigkeit aufgefasst. Und diese Fähigkeit kommt jetzt im Sinne dieser graduellen Abstufungen dem einen mehr und dem anderen weniger zu. Sie wird also, wie wir sehen, zu einer Sache des Grades. So meint er, ich zitiere wieder wörtlich, einige Menschen haben in hohem Maß ein Gespür für Fragen der Gerechtigkeit, andere haben aus verschiedenen Gründen nur ein sehr begrenztes Bewusstsein solcher Prinzipien. Mit diesem Versuch, also dieser Graduierung, wird der Begriff des Menschen Person zu sein und unter moralischen Ansprüchen zu stehen, untergraben. Ebenso geht er dann bei den Begriffen Gewissen, Autonomie, Selbstbewusstsein vor. Sie alle werden zu abgestuften empirischen Fähigkeiten. Nun, man sieht hier sehr schön, Von hierher bedarf es dann nur noch eines kleinen Schrittes zur Leugnung der Tatsache, dass alle Menschen moralische Personen sind. Also diese grundsätzliche Kompetenz im Begriff des Menschen, dass er zu moralischem Handeln fähig ist, das ist jetzt aber keine empirische Eigenschaft des Menschen, des empirischen Menschen, die eben dem einen mehr und dem anderen weniger zukommt, sondern sie gehört zum Menschsein als solchem. Und im Grunde wissen wir das in der Philosophie doch seit dem Prometheus-Mythos, wie er bei Platon vorliegt. Also auch wenn der Mensch nicht immer gewissenhaft handelt, so gibt es doch keinen Menschen ohne Gewissen. Man kann ja auch sein Gewissensurteil ignorieren, aber gerade indem man es ignoriert, beweist man ja, dass man eines hat. Auf dieser Grundlage eines abgestuften Verständnisses von Gewissen ergibt sich jetzt für Singer ein abgestuftes Verständnis der Gleichheit aller Menschen. Schauen wir mal, wie geht er hier methodisch vor. Zuerst wird der Gleichheitsanspruch im Menschen, im Menschsein destruiert, um eben den Status des Menschseins für manche Menschen zu leugnen. Und im Gegenzug dazu, wie wir gleich noch sehen werden, wird eine Gleichheit mit tierischen Existenzen entdeckt, wodurch der Status der Tiere zu moralischen Personen hinaufgehoben, heraufgebessert werden soll. Für Jeremy Bentham, also seinen Anhängern, war es noch völlig unbestritten, dass sich Mensch und Tier grundsätzlich voneinander unterscheiden, etwa durch Sprache und Denken. Bei seinem Nachfahren Singer gibt es hier eine gravierende Abweichung. Singer trifft nämlich eine Unterscheidung nicht zwischen Mensch und Tier, sondern zwischen Menschen und Personen, zwischen menschliches Wesensein und Personsein. Bisher hat es geheißen, der Mensch ist Person. Also das können wir wörtlich noch bei Kant lesen. So formuliert würde ich das Singer auf keinen Fall mehr unterschreiben. Für ihn gibt es Menschen, die Personen sind, und Tiere, die Personen sind. Andererseits gibt es auch Menschen, die keine Personen sind. Wir wollen das jetzt an einer Unterscheidung etwas illustrieren, die auch bei Singer selber bemüht wird, nämlich diese Unterscheidung von menschlichem Wesen und Person, die thematisiert er unter anderem an der Frage, ob der menschliche Fötus Person ist oder nicht. Und analog ist natürlich dann für Menschen mit geistiger Behinderung oder permanent zurückgebliebenen Menschen. Diese Frage wird ja ethisch relevant, wenn es um die moralische Entscheidung darüber geht, wie Föten behandelt werden dürfen. Also dürfen sie abgetrieben werden, darf an ihnen geforscht werden und so weiter. Ist also der Fötus bereits Person und analog dazu sind geistig behinderte Menschen noch Personen? Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ergeben sich ja entsprechende Freigaben oder Einschränkungen für das sittliche Handeln. Aus biologischer Sicht ist auch für Peter Singer unbestritten, dass mit der Verschmelzung von menschlichen, männlichen und weiblichen Keimzellen artspezifisch menschliches Leben gegeben ist. Also das lässt sich naturwissenschaftlich bestimmen, das kann auch Singer nicht bestreiten. Das heißt also, der Fötus repräsentiert ein bestimmtes Stadium des Menschseins, wenn natürlich auch auf einer anderen Entwicklungsstufe als der erwachsene Mensch. Also diese prinzipielle Zugehörigkeit des Fötus oder Behinderter zur Spezies Mensch, das wird von Singer nicht geleugnet, wohl aber ihr Status als Person. Ob nämlich jemand als Person eingestuft werden kann oder nicht, das kann man nach Singer anhand von einem Kriterienkatalog ablesen. Diese Liste, diese Kriterien findet er bei einem amerikanischen Philosophen, nämlich bei Joseph Fletcher, und die übernimmt er und wendet sie jetzt auch auf Tiere an. Was sind jetzt diese Kriterien für Personsein? Es geht also um die Frage nach Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Sinn für Zukunft, Sinn für Vergangenheit, die Fähigkeit, mit anderen Beziehungen zu knüpfen, sich um andere zu kümmern, Kommunikation und Neugier. Also wenn wir hier jeweils einen Hakel machen können, dann gehören wir zu Personen. Person ist also nach Peter Singer ein rationales und selbstbewusstes Wesen. Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, das lässt sich, wie Singer betont, weder im Fötus noch im neugeborenen Kind und natürlich auch beim geistig Behinderten nach Singer nicht auffinden. Aber, so können wir fragen, lässt sich das denn im Erwachsenen oder im Tier je empirisch auffinden? Und das ist natürlich mit Nein zu beantworten. Das Ich ist nicht in derselben Weise empirischer Gegenstand wie das von ihm her konstituierte und erfassbare. Also in praktischer Hinsicht bedeutet das dann, die Anerkennung anderer Menschen ist kein empirischer Vorgang, sondern das ist doch ein Akt der Freiheit. Das heißt, die Anerkennung des Fötus als Person ist die Voraussetzung seiner Menschwerdung. Und genau diese Anerkennung formuliert ja zugleich auch die Grenze meines Umgangs mit ihm. Die Anerkennung ist jene moralische Forderung, der wir uns als Vernunftwesen unterstellen und die uns zugleich als Vernunftwesen zugleich zu Personen macht. Das heißt also, Menschsein, Personsein ist keine Frage einer Definition des Menschen im Sinne dieses Kriterienkataloges oder welchen Katalogs auch immer. Humanität erweist sich vielmehr als ein Anerkennen des anderen, dessen Maßstab die Zugehörigkeit zum Genus Humanum ist. Und dazu ist es völlig unerheblich, ob der Fötus oder Menschen mit welcher Behinderung auch immer aktual denkende und autonome Wesen sind oder nicht, wie es ja darüber hinaus auch völlig unerheblich ist, ob sie empfindungsfähig sind oder nicht. Selbstbestimmung aus Freiheit ist ein Charakteristikum spezifisch menschlichen in der Weltseins, auch wenn diese Autonomie der Persönlichkeit beim Fötus oder beim geistig Behinderten, wenn davon bei diesen Menschen noch nicht die Rede sein kann. Aber sie ist als Prinzip der Selbstbestimmung beim Fötus vorauszusetzen und anzuerkennen, weil es ja sonst gar nicht zur Verwirklichung kommt, um das noch einmal zu betonen. Hinweise solcher Art, mit denen ist der Singer schnell fertig, die diffamiert er dann als schöne Phrasen oder verdunkelnder Hokuspokus. Allerdings entkräften kann er solche Einwände nicht, denn er setzt lieber auf Zweideutigkeiten in seinen Begriffsbestimmungen, um eben dann im Sinne des Kriterienkatalogs auch bei Tieren menschliche Kompetenzen zu finden, damit eben ihr moralischer Status etwas aufgebessert wird und sie mit Personen gleichgestellt werden können. Schauen wir uns das kurz an. Wie macht er das zum Beispiel beim Begriff Autonomie? Er fasst diesen Begriff auf als ein Leben, wie man will. Nur darunter versteht er einerseits die Selbstbestimmung des Menschen, aber andererseits subsumiert er darunter auch den animalischen Lebensvollzug. Ein solcher Artvollzug, der kann aber im Vergleich zur Autonomie des Menschen nur als Heteronomie bezeichnet werden, also als eine Bestimmung durch die Natur. Also auch ein kleines Beispiel dazu. Nehmen wir an, der Löwe, der verhält sich eben gerade nicht autonom, sondern artgemäß, wenn er die Gazelle jagt, sie dadurch womöglich in Todesangst versetzt, sie leiden lässt, in diesem Sinn, bevor sie dann schlägt und auffrisst. Also der Löwe hat keine Möglichkeit, die Interessen der Gazelle in gleicher Weise zu berücksichtigen wie seine eigenen, was ja nach Singer von einem moralischen Akteur im Sinne des Gleichheitsprinzips verlangt wird. Also schon im Blick auf seine eigenen Begriffsbestimmungen kann dieser prinzipielle Unterschied von Mensch und Tier nicht übersehen werden. Also ein Tier vollzieht sein Leben nicht als autonome Persönlichkeit, sondern es verhält sich seiner Art gemäß. Und dieses Verhalten steht ja dann jenseits der Möglichkeit moralischer Beurteilungen. Soweit, also ich bin eh schon ein bisschen mit der Zeit im Gedränge, also ein paar theoretische Überlegungen, die von Singer her jetzt uns zum Thema geworden sind. Was folgt daraus für die Praxis für den Tierschutz? Sofern Tiere Personen sind, gilt für sie das gleiche Lebensrecht wie für jede andere, ja, man muss es jetzt ja pleonastisch ausdrücken, menschliche Person. Er sagt, ihr Leben hat denselben Wert. Also wir sehen, er differiert hier auch zwischen lebenswert, nicht lebenswert, womöglich lebensunwert. Beispiele jetzt für solche schützenswerte Personen sind Schimpansen, sind Wale und Delfine, sind Robben, Bären und so weiter. Auch Tierversuche, wie steht es damit? Tierversuche an Säugetieren, wie zum Beispiel an Hunden und Katzen, werden verurteilt. Und er sagt, weil Schweine hochintelligente Lebewesen sind, ist es unrecht, sie zu Nahrungszwecken zu mästen. Anders stellt sich diese Problematik dar, wenn Tiere getötet werden, die keine selbstbewussten Wesen sind. Was sind das für ihn? Das sind für Singer Fische und Reptilien, Vögel und bei den Vögeln dann vor allem die Hühner. Unter präferenzutilitaristischem Gesichtspunkt ist es dann kein Unrecht, wenn solche Tiere getötet werden. Also was ergibt sich nun insgesamt als Konsequenz aus seiner Theorie? Wir haben gesehen, einige Tiere werden geschützt, einige gar nicht. Aber das Problematische ist, im Gegenzug wird Menschen, denen ja generell Menschenwürde und Menschenrechte zukommen, diese Anerkennung genommen. Es resultiert als eine Auswahl, eine Selektion von Tieren oder Individuen, die geschützt werden und anderen, bei denen das nicht gefordert wird, weil sie eben keine Personen sind. Und ebenso verhält es sich eben im Hinblick auf den Menschen. Manche Menschen darf man dann töten und das ist kein Unrecht. Wenn wir noch ganz kurz auf seinen Ausgangspunkt noch einmal zurückblicken, er ist doch vom Begriff der Diskriminierung ausgegangen. Wir können sagen, zwischen Menschen sind Diskriminierungen jeglicher Art aufhebbar, wenn nur die Freiheit aller in gleicher Weise anerkannt wird. Und Tieren gegenüber ist auch der Begriff Diskriminierung im Grunde schon fehl am Platz. So, soweit einmal ein paar Überlegungen zu Singer. Nun wollen wir uns der Position von Ursula Wolf zuwenden. Sie hat die Intention, eine Moralkonzeption zu erarbeiten, die sich auch auf Tiere anwenden lässt. Bei ihr sind zwar Tiere keine Personen, so wie bei Peter Singer, aber die ethischen Prinzipien sollen sich auch auf sie und nicht nur auf den Menschen anwenden lassen. Ihre Konzeption hat von allem Anfang an das Ziel, erstens einmal einen gewünschten Effekt herzustellen, nämlich die Leidensverminderung oder noch besser die Leidensvermeidung. Und zweitens, diese Konzeption soll eine gleiche Rücksichtnahme für alle umfassen, also Mensch und Tier gleichermaßen zugutekommen. Sie sagt, jeder hat hier ein moralisches Recht darauf. Wie steht es also um ihren Ansatz? Wie geht Ursula Wolf vor? Sie prüft zunächst einmal die bereits vorliegenden Moralkonzeptionen und kommt zum Ergebnis, dass der Kernbestand aller bisher formulierten ethischen Prinzipien das Mitleid ist. Mitleid ist ihrer Ansicht nach das Fundament aller bisher formulierten ethischen Theorien. Kann man diese Ansicht, kann man ihre Einschätzung teilen? Prüfen wir doch einmal selbst das ein wenig nach. Nun ja, Mitleid. Auf Schopenhauer kann das zutreffen. Auch Schopenhauer stellt das Mitleid ins Zentrum seiner Ethikbegründung. Zumindest in einem Punkt können wir sagen, stimmt das. Das Prinzip Mitleid gilt aber schon nicht mehr für den Utilitarismus. Wir haben ja gehört, für den Utilitarismus, wie der Name ja auch schon sagt, steht der Nutzen im Zentrum des ethischen Anliegens. Also da gilt das schon einmal nicht. Und schon gar nicht trifft diese Einschätzung zu auf die Position von Immanuel Kant. Was steht bei Immanuel Kant im Zentrum? Hier haben wir es mit der Achtung vor dem Sittengesetz zu tun. Das hat Kant zum Prinzip erhoben. Und letztlich gilt es auch nicht für die Position von Albert Schweitzer. Bei ihm, haben wir ja gehört, geht es um die Ehrfurcht vor dem Leben. Ihr Blick in die Geschichte der Ethik zeigt also, die Berufung auf das Mitleid ist keineswegs das universale Gesetz, das die Moralansätze bisher durchgängig bestimmt hat. Das ist also schon einmal Ursula Wolffs erster Irrtum. Was versteht nun Ursula Wolff unter Mitleid? Das ist ja jetzt wichtig zu wissen. Sie hält diese Empfindung für einen natürlichen Affekt, der aber in seiner Reichweite beschränkt ist. Das heißt also, diese Empfindung ist nicht immer in der geforderten Weise vorhanden. Man hat wohl auch nicht immer mit all denen Mitleid, die es verdienen. Mitleid als Affekt, als Emotion, das tritt ja spontan auf und ist keine rein willentliche Angelegenheit. Man kann daher Mitleid haben oder auch nicht. Das heißt also zuletzt im Hinblick auf die Ethik und uns sollen, man kann es nicht fordern. Mitleid zu haben kann nicht als Gebot aufgestellt werden. Das hat ja schon Schopenhauer so gesehen, dass es keine Pflicht zum Mitleid geben kann. Also hier haben sie durchaus etwas Gemeinsames. Schopenhauer selbst hat aber das Mitleid als Charakteranlage gefasst. Er hat gemeint, es gibt mitleidige Charaktere, es gibt aber auch Menschen, die haben einen egoistischen Charakter oder gar einen boshaften Charakter. Immanuel Kant hat ja einmal im Hinblick auf Affekte gesagt, Gefühle sind in ihrer Wahl blind und in der Fortsetzung verrauchend. Also man kann sie nicht festhalten, sie sind unbeständig, das ist doch eine sehr flüchtige Angelegenheit. Gefühle treten oft irrational auf und sind eben nicht festzuhalten. Man hat sie nicht immer in der Hand, sie kommen und gehen. Ursula Wolff muss also ihr Moralprinzip korrigieren. Und zwar formuliert sie es jetzt um, und zwar in die Forderung, dass der Handelnde so tun soll, als ob er Mitleid hätte. Also ihr ethisches Prinzip lautet nun wieder wörtlich, es ist so zu handeln, als ob man Mitleid hätte. Sie meint also, mit solch einer Uminterpretation resultiert automatisch eine Universalisierung des Mitleids. Wir haben es jetzt also mit einem fiktiven, mit einem bloß vorgegaukelten Mitleid zu tun. Man tut nämlich so, als ob. Führt das nicht geradewegs in ein vorgetäuschtes moralisches Handeln? Was bedeutet das, wenn wir es etwa vergleichen mit anderen Emotionen oder Verhaltensweisen? Man tut so, als ob man zornig wäre. Man tut so, als ob man treu wäre. Man tut so, als ob man ehrlich wäre. Man tut so, als ob man fromm wäre. Ist man dann nicht jeweils genau das Gegenteil von dem, was man vorgibt? Also ich tue so, als ob ich Mitleid hätte. Wenn das die Moral kennzeichnet, dann tue ich auch nur so, als ob ich moralisch handelte. Also solch ein obmoralischen Handelns, das hat man doch in der Ethiktradition immer schon unmoralisches Handeln genannt. Man nennt doch sowas Heuchelei. Das heißt also, Gefühle, Haltungen vorzutäuschen, die man nicht hat, noch dazu aus Prinzip, das ist doch Täuschung und Betrug. Also ein Moralprinzip, das auf Lüge und Falschheit aufbaut, das scheint diese Ethik von Haus aus zu diskreditieren. Sie fordert ja zuletzt nichts anderes, als dem anderen etwas vorzumachen. Wir sehen also, ein auf wirklichem Mitleid fußendes Moralprinzip hat schon die bereits erwähnten Schwächen. Diese Schwäche wird jetzt noch einmal geschwächt durch die Fiktion von Mitleid. Die Suche nach einem Fundament der Moral endet also im Anschein von Moral mit dem Vorgeben, ein moralisches Prinzip zu haben. Es ist also zuletzt ein bloßes als ob eines Moralprinzips. Das ist Ursula Wolffs zweiter Irrtum. Also auch sie hebt zuletzt ihr Prinzip Mitleid auf, das sie eben nur als ob in Anspruch nehmen will. Aber im Grunde genommen, wenn wir ihre Schriften ansehen, geht es Ursula Wolf eigentlich weniger um die Moralbegründung, also um die Theorie, sondern bei ihr stehen ja immer schon Fragen der Anwendung des Prinzips im Vordergrund, also die Praxis. Und wenn wir uns jetzt ihre Überlegungen zur Praxis ansehen, dann werden die Mängel ihrer Moralkonzeption noch offensichtlicher. Also betrachten wir mal die Praxis, die sich aus dieser Theorie ergibt. Als erstes stellt sich hier das Problem, ob es zulässig ist, Tiere schmerzfrei zu töten. Um diese Frage zu beantworten, macht sie zweierlei Voraussetzungen. Eine Tötungserlaubnis steht für sie im Zusammenhang mit einem aktuellen Zukunftsbezug des lebenden Wesens. Und einen solchen Zukunftsbezug haben für sie sowohl Menschen als auch Tiere. Auch Tiere haben ihrer Ansicht nach eine Lebensplanung oder den Wunsch, weiterzuleben. Und dieser Wunsch führt bei Nichterfüllung zu Frustrationen. Daher hat der Mensch die Pflicht, nicht nur für das Wohlergehen, Wohlleben der Tiere zu sorgen, sondern darüber hinaus sogar dafür zu sorgen, dass sich die Tiere wohlfühlen. Sobald jedoch ein Weiterleben von Mensch und Tier, wir müssen immer bedenken, ihre Moralkonzeption bezieht sich auf Mensch und Tier. Also sofern dieses Weiterleben das Wohlbefinden ausschließt, das heißt also, sobald es mit dem guten Leben vorbei ist, sobald das nicht mehr gewährleistet werden kann, ist in konsequenter Anwendung ihres Prinzips als ob des Mitleids die Auslöschung solchen Lebens gefordert. Also das Konzept der Leidverminderung bzw. der Leidvermeidung führt bei Ursula Wolf konsequent zu Ende gedacht zum Gebot, dort, wo das Leid nicht eliminiert werden kann, den Leidenden zu eliminieren. Also eine Welt ohne Leiden zu schaffen. Jetzt ein Zitat wörtlich, also ich unterstelle ihr nichts, das kann man wirklich so nachlesen bei ihr. Sie sagt, wenn Leben nur noch Leiden bedeutet und eine Änderung dieser Verfassung nicht mehr zu erwarten ist, muss dem Leben dieses Wesens ein Ende gemacht werden. Wir sehen also, ihre ethische Position endet in der Euthanasie. Also ein Tod von fremder Hand, also wird hier bei ihr zur Pflicht. Als weitere Konsequenz ergibt sich, ich habe es vorhin gerade noch einmal erwähnt, weil sich ja ihre Moralkonzeption auf alle fühlenden Wesen bezieht, gilt das auch für den Menschen. Die Pflicht zu töten bleibt bei Ursula Wolf nicht auf Tiere beschränkt. Es gilt nicht nur für neugeborene Tiere, sondern auch für neugeborene Menschen. Auch Babys haben, wie sie sagt, noch keinen organisierten Lebensbezug ausgebildet. Man kann ihnen einen faktisch impliziten Wunsch nach Weiterleben noch nicht zuschreiben. Ursula Wolf sieht diese Konsequenz, sie sagt, diese Konsequenz ist auch für sie anstößig, aber es bleibt dabei. Es folgt ja mit Notwendigkeit, da kann man nichts ändern, es ist eben so. Also ihre falsche Voraussetzung von faktischen Gegebenheiten auszugehen, eine Lebensplanung, einen Zukunftsbezug zu unterstellen oder zu leugnen, das führt bei ihr zur Pflicht zu töten. Also das ist jetzt ihr dritter Irrtum. Wir haben bisher drei Positionen uns angesehen. Alle drei weisen sich ja einerseits durch ein bewundernswertes Engagement für den Tierschutz aus. Also man kann ihnen das ja nicht bestreiten, das sich hinzusetzen und hier zu überlegen, wie kann der Tierschutz argumentativ begründet werden. Aber andererseits sehen wir hier eklatante Mängel, theoretische Mängel in der Konzeption und natürlich dann zugleich auch die kontraproduktiven Auswirkungen auf das Grundanliegen. Was zeigt sich als vorläufiges bisheriges Resümee, wenn wir das bisherige kurz zusammenfassen? Das Prinzip der Position von Albert Schweitzer ist nicht lebbar. Wir erinnern uns, die Tierwelt kann nicht generell geschützt werden. Der Blick auf empirische Fähigkeiten, auf Interessen, auf Präferenzen, auf eine Mehrheit, wie bei Peter Singer, der führt dann dazu, dass manche Tiere oder manche Tierarten, manche Individuen als schützenswert eingestuft werden, Bei anderen ist das hingegen nicht der Fall. Also auch diese Überlegungen greifen doch im Hinblick auf einen generellen Tierschutz zu kurz. Und bei Ursula Wolf haben wir gesehen, wird es sogar geboten, manche Individuen durch Töten eben zu erlösen. Und wie wir gesehen haben, macht dieses Prinzip, so wie auch bei Peter Singer, vor dem Menschen nicht Halt. Diese drei Wege führen uns also nicht ans Ziel, sie führen uns in einen moralischen Abgrund. Wir können nicht alle schützen, oder wir sollen zwar einige schützen, andere aber nicht, oder wir sollen sogar töten, wenn das Leid zu groß wird. Ein Weg bleibt uns jetzt noch übrig. Wenden wir uns also zum Abschluss den Überlegungen von Karl Cohen zu. Cohen verbindet die Frage des Tierschutzes mit der Frage nach Rechten für Tiere. Diese Forderung wird ja gegenwärtig von vielen Tierschützern erhoben. Auch schon Bentham hat das anvisiert. Auch Tiere sollen Rechtssubjekte sein, sollen in die Rechtsgemeinschaft aufgenommen werden, weil man sich offenbar einen effektiveren Schutz für sie davon verspricht. Schopenhauer hat einmal gesagt, Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer. Und ebenso verhält es sich ja mit der Forderung nach Rechten für Tiere. Ein Rechtsanspruch ist ja rasch erhoben, aber er ist damit nicht schon erwiesen. Auch dazu bedarf es einer stichhaltigen Argumentation. Es kann ja nicht rechtens sein, beliebig jemanden Rechte zuzusprechen oder beliebig Rechte abzuerkennen. Cohen weist in seiner Auseinandersetzung mit dieser Tierrechtebewegung darauf hin, dass es eben nicht genügt, auf einer bloßen Überzeugung zu beharren, also immer wieder diese Forderung zu erheben, Tiere sollen Rechte haben, oder dass es eben ein bloßes Vorurteil wäre, dass nur Menschen Rechte haben. Cohen geht hier weiter. Er fragt nach der Voraussetzung dafür, einer Rechtsgemeinschaft mit Recht anzugehören, und er prüft, ob Tiere diese Voraussetzung erfüllen. Und in dieser Hinsicht können uns auch die Überlegungen von Immanuel Kant hier weiterhelfen. Ich habe ja schon gesagt, Cohen knüpft hier an Immanuel Kant an. Die Überlegungen von Kant sind auch das Fundament seiner Ausführungen. Kant wie auch Cohen gehen nun von einer Wechselseitigkeit von Recht und Pflicht aus. Diese Wechselseitigkeit bedeutet, wem Rechte zukommen, der ist auch zu Pflichten verbunden. Und natürlich umgekehrt, wer Pflichten anzuerkennen imstande ist, ist Rechtssubjekt. Wir sehen also Recht und Pflicht, die verweisen untrennbar aufeinander. Und das hängt ja durchaus mit dem Begriff der Freiheit zusammen, eben sich ein Gesetz des Handelns ergeben zu können. Wir sprechen hier ja immer vom Prinzip, von einer grundsätzlichen Kompetenz des Menschen, nicht davon, ob dieser oder jener Mensch hier und jetzt dazu imstande ist, seine Rechte in Anspruch zu nehmen oder seinen Pflichten nachzukommen, sondern es geht darum, der Mensch ist grundsätzlich Rechtssubjekt, gehört grundsätzlich der Rechtsgemeinschaft an. Also alle Menschen, jeder Einzelne von uns. Diese Einsicht ist ja mit dem Christentum zu Bewusstsein gekommen und in die Geschichte getreten. Es geht also nicht darum, ob der Mensch jung oder alt ist, ob er krank oder gesund ist, in welchem beliebigen Lebensabschnitt er sich befindet und so weiter, wie das ja bei Peter Singer und Ursula Wolf der Fall ist, sondern der Mensch ist seinem Begriff nach freies Wesen und hat Anspruch, als ein solches anerkannt zu werden. Und wenn wir von diesem Gedanken ausgehen, dann ist klar, dass nur Menschen Rechtssubjekte sein können. Nur von ihnen ist Pflichterfüllung und Respektierung der Rechte anderer zu erwarten. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir diese Symmetrie von Recht und Pflicht aufgeben. Es ergeben sich sofort Ungerechtigkeiten. Jemand hat nur Pflichten, keine Rechte, das ist der Stand des Sklaven. Jemand hat nur Rechte und keine Pflichten, na, das ist der Tyrann. Man sieht also, das Aufgeben der Symmetrie zwischen Recht und Pflicht widerspricht dem Begriff der Gerechtigkeit und führt uns sofort in ungerechte Verhältnisse. Zugleich ist zu sehen, dass die Tiere die Anerkennung von Pflichten oder dass den Tieren Anerkennung von Pflichten oder das Inanspruchnehmen von Rechten weder zuzumuten noch abzuverlangen ist. Und zwar grundsätzlich nicht, weil es eben nicht in ihrer Natur liegt. Die Tiere folgen ihren Trieben und unterstehen damit ausschließlich Naturgesetzen, nicht auch Freiheitsgesetzen wie der Mensch. Um also die Frage nach Rechten für Tiere besser einschätzen zu können, ist es nötig, die Unterschiede zwischen menschlichem Handeln und tierischem Verhalten herauszustellen. Was impliziert denn der Begriff der Freiheit? Er impliziert die Überlegung zu selbstgewählten Zwecken, also sowohl die Wahl der Zwecke als auch die Wahl der Mittel. Dann natürlich umfasst die Freiheit die Entscheidung zu einem bestimmten Zweck, also dass man sich nicht bloß mit Motiven im Kreise dreht, sondern einmal den Zweck auch umsetzt, die Freiheit auch verwirklicht. Und es gehört natürlich auch die Verantwortung dazu für das, was wir eben handelnd umgesetzt haben, für unser Tun und unser Lassen, also für die Folgen der Entscheidung. Der freie Wille ist jetzt aber nicht nur darin zu sehen, dass der Mensch tun und lassen kann, was er will, sondern er liegt auch in der Fähigkeit, moralische Prinzipien zu formulieren, die unser Verhalten leiten sollen, wie das Cohen formuliert. Also willentlich Maximen aufzustellen und nach Grundsätzen zu handeln, das kann nur der Mensch. Deshalb, sagt Cohen, stehen auch nur Menschen vor moralischen Entscheidungen, aber nicht die Tiere. Das heißt also, zur Autonomie in der Gesetzgebung seines Handelns ist nur der Mensch imstande. Er stellt Gesetze auf und unterstellt sich ihnen. Tiere hingegen unterstehen immer schon einem Gesetz, nämlich der ihnen zukommenden Artgesetzlichkeit. Sie schaffen keine Gesetze, sie beurteilen ihr Agieren auch nicht nach sittlichen Maßstäben. Also das Tier ist kein moralischer Akteur. Denn, wie formuliert es Cohen, er sagt, ein moralischer Akteur zu sein bedeutet, die allgemeine Geltung moralischer Einschränkungen unseres Willens zu begreifen. Also um Gut und Böse, um Recht und Unrecht zu wissen. Tiere können darauf dressiert werden, dass sie bestimmtes Verhalten unterlassen. Also wenn der Hund zum Beispiel Erfahrungen mit den schmerzhaften Folgen eines Tuns konfrontiert ist, das man ihm als verboten beigebracht hat, dann wird er das wohl unterlassen. Aber ein Gelenktwerden von Lust und Schmerz ist eben grundsätzlich zu unterscheiden von einem Wissen um Gut und Böse. Kein Tier kann seine Antriebe aus sittlichen Gründen zurückhalten oder seine Triebe zurückstellen durch die Einsicht in seine Pflicht. Also Cohen formuliert das auf folgende Art, damit wir auch von ihm ein paar Sätze hören. Er sagt, die Aussage, es wäre höchst vorteilhaft, auf eine solche Weise zu handeln, wie es mir gefällt, aber ich darf es nicht tun, weil es moralisch falsch ist, das ist etwas, das kein Hund oder Kaninchen, wie süß und reizend auch immer, wie loyal oder liebevoll oder intelligent auch immer, jemals in Betracht ziehen oder planen oder auch nur ansatzweise verstehen könnte. Moralische Richtigkeit kommt in ihrer Welt nicht vor. Also um das noch einmal zusammenzufassen, nur der Mensch verfügt über einen freien Willen und ist deshalb prinzipiell rechtsfähig. Es kommt also auf das Wollen an, auf die Freiwilligkeit, nicht auf ein naturgegebenes Müssen. Der freie Wille ist hier nach Kant ein Vermögen, sich nach einem selbstgegebenen Gesetz der Vernunft zum Handeln zu bestimmen. Und dieser Wille konstituiert zugleich die Würde und Personalität des Menschen. Also wir sehen nur, der Mensch ist demnach Zweck an sich selbst und darin eben Selbstzweck. Nicht die Natur oder die Naturwesen sind Selbstzweck, wie das Albert Schweitzers Ansatz impliziert. Deshalb hat ja auch die Freiheit jedes Einzelnen an der Freiheit jedes anderen seine rechtliche Grenze. eine solche Respektierung anderen Willens, das heißt also seine Zwecke unter dieser Einsicht zurückzustellen, das ist dem Tier nicht möglich. Zu einem freiwilligen Verzicht ist nur der Mensch in der Lage. Cohen erläutert das noch, wenn wir kurz noch ein Beispiel von ihm bringen, nämlich am Beispiel des Diebstahls. Da sagt er, manche Reichtümer, die uns nicht gehören, würden uns zweifellos gefallen, aber wir dürfen sie nicht an uns nehmen. Also selbst wenn das Verbrechen unentdeckt bleibt, wenn es unbestraft bleibt, können wir die Beraubung nicht gutheißen. Und zwar deshalb, weil wir sie aufgrund unserer eigenen Regeln verbieten. Also in der Selbstanwendung sieht man dann sogleich, dass man Diebstahl nicht wollen kann. Man will vielleicht stehlen, aber man will nicht der Bestohlene sein. Nur der Verbrecher, der will vielleicht auch nicht bestraft werden, aber als Vernunftwesen kann er nicht wollen, dass Verbrechen nicht geahndet werden. Also mit dieser Berufung auf die praktische Vernunft und auf die Urteilsfähigkeit des Menschen beantwortet Cohen die Frage nach dem Rechtsstatus des Menschen, der dem Tier eben prinzipiell nicht zukommen kann. Es hat daher keinen Sinn, Tiere in die Rechtsgemeinschaft aufzunehmen oder die Rechtsgemeinschaft auf sie auszudehnen, weil eben mit dem Rechtsstatus Pflichten einhergehen und das Tier eben weder rechtlich noch moralisch verantwortlich ist für das, was es tut. Das ist also in dieser Hinsicht nicht belangbar und bleibt deshalb zu Recht aus der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen. Es ist also nicht Willkür des Menschen oder seine Anthropozentrik oder sein vermeintlicher Speziesismus oder was auch immer hier an Vorwürfen zu hören ist. Was ergibt sich jetzt daraus für den Tierschutz, wenn wir hier jetzt die praktischen Konsequenzen auch bei Cohen ziehen? Was ergibt sich für den Umgang mit dem Tier? Cohen stellt hier sofort Folgendes klar. Er sagt, aus der Tatsache, dass Tiere keine Rechte haben, folgt nicht, dass wir mit Tieren alles machen dürfen, was uns gefällt. Also das ist ja ganz der entscheidende Punkt im Grunde, auf den es ankommt. Wie können wir dem Tier Schutz angedeihen lassen, selbst wenn es keinen Rechtsanspruch hat? Tiere, können wir sagen, bleiben um unserer eigenen Humanität willen trotzdem Objekte moralischer Sorge. Also es geht hier um die Selbstachtung des Menschen, ein von ihm abhängiges Wesen nicht grundlos zu quälen. Wir müssen also zum Abschluss unserer Überlegungen die Frage stellen, ob es denn für den Schutz der Tiere überhaupt nötig ist, Rechte für sie zu fordern oder einen Rechtsstatus für Tiere zu etablieren. In dieser Hinsicht rekurriert nun Cohen wieder mit Kant auf eine Pflicht des Menschen im Hinblick auf seine eigene Vernunft, nicht auf die Natur. Nur aus der Vernunft des Menschen sind Pflichten ableitbar und damit natürlich auch eine Pflicht zum Tierschutz. Überlegen wir das noch ganz kurz an einem Beispiel. Rechte für Tiere. Wenn zum Beispiel Menschenaffen einen Rechtsstatus besitzen, etwa ein Recht auf Leben, dann müsste ihr Rechtsvertreter diesen Schutz als ein Tötungsverbot auch gegenüber jenen Tieren wahrnehmen und durchsetzen, die Affen töten. Also zum Beispiel gegenüber dem Löwen oder gegenüber der Schlange. Der Rechtsvertreter wäre verpflichtet, das Lebensrecht des Tieres gegenüber seinen Räubern zu schützen. Diese absurden Konsequenzen zeigen also die Unmöglichkeit und die Widersinnigkeit einer Forderung nach Tierrechten. Also ein Rechtsstatus innerhalb der Natur, das stellt ja die Naturordnung auf den Kopf, wenn wir das einmal salopp ausdrücken. Also das Räuberbeuteverhältnis, das wäre ja hier komplett zerstört. Wir sehen also, Tiere sind nicht voreinander zu schützen, sondern sie sind ja ausschließlich vor dem Menschen zu schützen. Und zur Durchsetzung des Tierschutzes sind nun Tierschutzgesetze ausreichend und sie haben eben den Sinn, das Handeln des Menschen dem Tier gegenüber einzuschränken. Es nicht zu quälen, es nicht unnötig in Angst zu versetzen, ihm keine Schmerzen zuzufügen und so weiter, wie das eben dann im Tierschutzgesetz ausformuliert wird. Diese Freiheitsbeschränkungen des Menschen im Hinblick auf das Tier sind begründbar. Tierrechte, haben wir gesehen, sind es nicht. Für die Erfüllung des Tierschutzes bedarf es keines Rechtsstatus der Tiere, sondern lediglich der Durchsetzung von Tierschutzgesetzen, die natürlich laufend verbessert werden können und auch sollen. Wobei wir ja das sehen, wenn wir die Geschichte betrachten, ich habe das jetzt schon angedeutet, 1822 einmal nur auf Pferde und Großvieh, dann auf alle und so weiter. Also hier ist ja hier jeweils durchaus Verbesserungsbedarf gegeben. Und wir sehen, wir haben also mit Cohen jetzt doch noch einen Weg gefunden, der uns in die Lage versetzt, den Tierschutz zu begründen und der uns zum Ziel geführt hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.